und habe gemerkt, da geht es eigentlich gar nicht um Fußball, sondern da geht es um ganz andere Themen. Und im Anschauen wurde es mir zunehmend unbehaglich. Ich habe zunehmend eine Enge gespürt. Es geht eigentlich um die Geschichte von einem jungen Mann türkischer Herkunft, der in Deutschland aufwächst, in Gelsenkirchen, direkt neben dem Schalke-Stadion. Und es geht darum, um seine Identität. Wer bin ich eigentlich als Sohn von türkischen Eltern? Wer bin ich in Deutschland? Und er entscheidet sich, für Deutschland Fußball zu spielen, holt den Pott heim, oder ich weiß gar nicht, was ist denn das, eine Schale oder irgendwas halt, das Weltmeisterding, bringt er nach Hause und wenig später trifft er sich oder einige Zeit später trifft er sich mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Die meisten werden sich erinnern und es gibt einen riesen Tumult, es gibt einen riesen Sturm, es gibt einen Sturm der Entrüstung. Und das führt dazu, dass er verletzt wird, gekränkt wird. Das führt zu viel, viel Schmerz und viel, viel Scherben, die viel, viel wird da zerbrochen. Heute lebt dieser Mann in der Türkei, ist Teil dort einer, sagt man, rechtsradikalen Bewegung. Er fühlt sich fremd, er fühlt sich hier nicht mehr wohl in diesem Land, fühlt sich hier nicht willkommen. Dann habe ich mir noch ein anderes Medienspektakel gegeben. Es gibt ein ganz langes Interview von Björn Höcke, gerade bei YouTube, wo der mal ausreden kann, wo man dem Mann mal zuhören kann, was hat er eigentlich zu sagen, was will der eigentlich sagen. Und da habe ich reingehört und beim Zuhören ging es mir ähnlich. Ich habe mich wieder zunehmend unwohl gefühlt, unbehaglich gefühlt. Denn er beschreibt genau dasselbe Gefühl, das auch der Mesut Özil hat. Er fühlt sich unwohl. Er fühlt sich unwohl in Stress, diese ganze Multikulti-Gesellschaft, die vielen Einflüsse von Islam und was hier alles passiert. Er fühlt sich unwohl und will das ändern. Und das hat mich sehr, ich sag mal, aufgewühlt. Ja, was passiert hier eigentlich? Wieso fühlt sich hier keiner mehr wohl? Ja, wieso fühlt sich jeder fremd? Und wieso spüre ich da so viel Wut? Das hat mich sensibilisiert und ich habe in den letzten 2, 3 Wochen gut zugehört, was hier so geredet wird in unserer Gemeinde, was die Menschen sagen zum Thema, zu unserem Land, zu unserer Gesellschaft. Letzte Woche sagt mir jemand, hey, mir wollte man die Krankenkassenbeiträge, meine Leistungen kürzen, aber die Flüchtlinge, gell, die kriegen noch alles. Am Freitag sagt jemand zu mir, ja, ich zahle hier die Beiträge, ich zahle irgendwelche Beiträge für die Rente, aber die anderen, die Flüchtlinge, die herkommen, die bekommen einfach nur alles. Und so ist mir aufgefallen, wie viel Wut und Frust im Moment in unserem Land ist. Willkommen im Land der Unruhe. Und es macht mir Angst. Ich habe das Gefühl, da kocht was in dem Kessel. Noch ist Geld da, noch können wir alle irgendwie, haben alle genug, aber wenn sich das ändert, ist meine große Sorge, dass aus Freunden Fremde werden und aus Fremden Feinde, dass es klopft, dass es eskaliert. Was mich tröstet und was mir Mut macht, ist, dass wir eigentlich in biblischen Zeiten leben. Ich nehme euch uns mal mit zum allerersten Pfingstfest nach Jerusalem und Multikulti ist tatsächlich nichts Neues. Gell? Wir leben in einer Multikulti-Gesellschaft und je nach Deutung sagen die einen, das ist gescheitert, die anderen sagen, das funktioniert ganz wunderbar. Ich glaube, wir müssen vor allem ehrlich hinschauen und ehrlich miteinander reden, wie wir hier gemeinsam weitermachen sollen. Aber wir sind nicht die Ersten, die das erleben. Gell? Das große Römische Reich, das war sozusagen die Weltmacht. In der Zeit wurde das Neue Testament geschrieben. Das allererste Pfingstfest, also das erste christliche Pfingstfest, um das es heute geht, das war mitten in einem Multikulti-Kontext. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Wir sind in Jerusalem. In der Apostelgeschichte 2 kann man das nachlesen. Und da gibt es mal einen ganz kleinen Bericht, wer sich da alles getroffen hat. Das Römische Reich war ein Weltreich. Die Menschen waren mobil. Die sind gereist. Es war ein Staat voller Völker, Religionen. Ganz unterschiedliche Menschen waren in einem großen Staatsgebilde vereint. Und deshalb hat man natürlich versucht, auch den Kaiser in die Mitte zu stellen, dass es noch irgendwie irgendeine Art von Identifikationsfigur für alle gibt. In diesem Reich sind wir und wir lesen in der Apostelgeschichte, wer sich da alles trifft. Gell? Wir kommen aus Persien, sagen die einen. Also das sind die Iraner, werden das heute, aus Medien, das ist, meine ich, Aserbaidschan und Elam, Mesopotamien, Irak, Judäa und Kappadokien, aus Pontus, aus der Provinz Asien, aus Phygrien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen, sogar aus Rom, sogar Italiener hat's, gell? Das sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben. Wir kommen von Inseln, also hier speziell steht Kreta und Wüstenbewohner, da steht denn Araber. Alle sind zusammen, muss man sich mal vorstellen, alle sind zusammen in Jerusalem. Ein bisschen erinnert mich das an den Bahnhof von Ulm, wenn den jemand kennt. Das ist ein sehr kleiner Bahnhof, finde ich, ist ja eine größere Stadt, aber ein sehr kleiner Bahnhof. Aber in diesem Bahnhofsgebäude, wenn man sich da aufhält, da geht es ein bisschen so zu. Da sind Menschen aus allen Ländern, alle Sprachen, alle sind da irgendwie ganz konzentriert in diesem einen Gebäude. Und wir sind mittendrin. Gell? Und jetzt kann man sagen, vielleicht hat ja das im Römischen Reich viel besser funktioniert mit diesem Multikulti wie bei uns. Gell? Vielleicht ist es heutzutage schwieriger. Aber dann habe ich ein Zitat gefunden zu den Kreter. Die sind also die Inselbewohner aus der Bibel. Paulus zitiert es. Und da bekommen wir ein bisschen einen Einblick, wie man so übereinander gedacht hat. Gell? Also gibt es irgendjemand aus Kreta hier zufällig? Gell, ist vielleicht gut so. Okay. Also so hat man da auch übereinander geredet. Gell? Das ist nicht fein. Die Kreter lügen immer. Sie sind Raubtiere. Gell? Liegen auf der faulen Haut und denken nur ans Fressen. Gell? Relativ klare Beschreibung von diesem Volksstamm. Gell? So, also auch zur Zeit vom Neuen Testament hat man rabiate Vorurteile gepflegt. Da war man relativ rigoros. Also so war der Tonfall, so war der Umgang. Und dann diese vielen Menschen, in dem Fall alles Menschen, die irgendwie eine Verbindung haben zum jüdischen Glauben in Jerusalem. Und mittendrin, am Bahnhof in Ulm, die Gemeinde, die Kirche. 120 Jesus-Nachfolger haben sich da versammelt, 120 Stück. Erst waren es 12, Jesus hat 12 Männer berufen und aus diesen 12 wurden dann 120. Diese 120 hatten das großartige Privileg, die haben Jesus erlebt, leibhaftig, die konnten den berühren, hören. Sie haben sein Sterben miterlebt und seine Auferstehung. Die haben den Auferstandenen gesehen und erlebt, gell? Wirklich, in echt, in real, in Fleisch. Die konnten den sehen. Und dann kam Himmelfahrt und er ging wieder. Und Jesus sagte denen, geht mal nach Jerusalem. Gell? Geht mal mitten rein ins Getümmel und wartet dort. Geht einfach mitten rein, da wo die ganzen verschiedenen Völker, die ganzen Menschen sind, wo dieser ganze Tumult ist. Geht mal am Bahnhof nach Ulm und da wartet er einfach mal. Da wartet er. Und es passiert. Und die treffen sich da, die 120. Ich weiß nicht genau, was die da gemacht haben, wie das Warten ausgesehen hat. Wahrscheinlich haben welche gekocht, die haben Kaffee getrunken, mussten mal schnell zum Bahnhofskiosk, hat sich ein Croissant gekauft und irgendwie gewartet. Was wird hier jetzt passieren? Und dann morgen früh um 9 Uhr, gell, der ICE von Ulm nach Stuttgart ist gerade weg, passiert's. Völlig überraschend. Keiner rechnet damit. Plötzlich beginnt, und das ist so der klassische Pfingstbericht, den Lukas aufgeschrieben hat, plötzlich rauscht da irgendwas, stürmt da irgendwas, windet da irgendwas. Plötzlich gab es ein Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Also nicht, es war kein Sturm, sondern man hat es irgendwie versucht zu beschreiben, was die da hören, und die hören einen mächtigen Wind. Irgendwas kommt da von oben, irgendwas kommt da vom Himmel herab nach unten. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, die ganze Bahnhofsmission, in dem sie waren. Und dann sahen sie etwas wie Feuer. Stellt euch das mal vor, jetzt wird es hier plötzlich so rauschen, käme so ein Riesenwind. Und alle gucken nach oben, zum Himmel. Und dann kommt da sowas wie Energie, wie Kraft, wie Hitze. Irgendwas kommt von oben nach unten, zerteilt sich und lässt sich auf jedem Einzelnen nieder. Auf jedem Einzelnen. Gell? Plötzlich hat da jeder so ein Kraftfeld auf dem Kopf. Muss man sich mal vorstellen. Das war komplett krass. Gell? Wind, Wolke, Feuer, das haben die gelesen in der Bibel. Bei Mose gab es das mit der Feuersäule und so weiter. Aber jetzt plötzlich ist es da, mittendrin, morgens um 9. Damit hat keiner gerechnet. Eine Riesenüberraschung. Und alle Frauen und Männer, die haben die spüren diese Energie auf sich und dann in sich. Plötzlich legt sich ein großer Friede in sie und ein Drang, den sie nicht stoppen können, einen Drang, rauszugehen zum Bahnhof, zu den Leuten und mit denen zu reden, und zwar in einer anderen Sprache. Das ist richtig, die können sich dem nicht entziehen. Das ist wie wenn sie atmen müssen oder wenn sie Hunger haben. Ein großer Drang, in einer großen Liebe und Leidenschaft rauszugehen zu diesen ganz unterschiedlichen Menschen, die da sind. Und so stürmen sie raus und beginnen zu reden. Und zwar jeder in einer anderen Sprache. Jeder in einer anderen Sprache, mit Flamme auf dem Kopf, beginnt er zu sprechen. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt. Das ist das, was Lukas hier sieht und deutet und sagt, hier kommt der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt, erfüllt alle innerlich aus und die beginnen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Komplett krass. Also das Erste, was hier passiert ist, der Heilige Geist kommt einfach, fast ungefragt. Natürlich erbeten und erhofft, aber dann morgens um 9 plötzlich passiert's und er erfüllt alle. Ja, und ich nehme mal an, von den 120 waren auch nicht alle rechtschaffen und alle hatten ein solides Leben und solide Finanzen und keine Drogenprobleme und so weiter. Egal, der erfüllt alle. 120 Menschen werden da erfüllt von diesem Heiligen Geist. Und die Wirkung dieser Geisterfüllung ist sehr erstaunlich. Würde man doch meinen, wenn der Heilige Geist kommt, dann könnte man doch auch so ein bisschen so ein gescheites Wunder erleben, oder? Heilungen wäre doch ein gescheites Wunder. Oder Manifestationen, gell? Oder dass die Züge pünktlich fahren. Oder so irgendwas ganz Großes, gell? So was ganz Gewaltiges. Und jetzt kommt da so ein Sprachwunder, so ein Sprachdingsens. Was ist denn das? Wieso Sprache? Wieso kommt der Heilige Geist in so einer Multikulti-Gesellschaft mit so einem Wunder daher? Finde ich sehr erstaunlich, sehr erstaunlich. Natürlich kann man sagen, und das empfinde ich auch so, Sprache ist Heimat. Da zeigt sich auch Gottes Liebe. Ich war als junger Mann einige Wochen in Ruanda unterwegs, in Afrika, das war noch vor diesem Krieg, bin da so rumgereist, nochmal mit einem Deutschen. Und dann, und das war für mich ein echtes Highlight, haben wir einen Badner getroffen. Gell? Sowieso anstrengend als einzigster Weißer in so einem schwarzen Land, in Ruanda, da ist man irgendwie immer, wird man immer so, fühlt man sich schon irgendwie so speziell. Und dann sieht man einen anderen Weißen, und dann ist das nicht nur ein anderer Weißer, sondern ist das auch noch ein Badner. Gell? Da stimmt sogar der Zungenschlag. Gell? Da kommt so viel Nähe auf, das kann man gar nicht beschreiben. Ja? Das kann man kaum erfassen, was das für eine Nähe, für eine Wärme war, die ich da gespürt und erlebt habe. Und ich denke, das ist unter anderem das, was Gott hier macht. Gott findet für jeden einzelnen dieser Menschen aus Pamphylien und Kappadokien und aus Kreta und für die Araber, für jeden einzelnen findet er einen Übersetzer, findet er einen Menschen, der ihn in seiner Sprache mit seinem Herzen berühren kann. Gott macht sich die Mühe. Gott macht sich die Mühe, für jeden einen Übersetzer zu finden. Und so hört jeder die gute Nachricht von der Liebe Gottes, vom Sterben und Auferstehen von Jesus in seiner eigenen Sprache, in seiner Heimatsprache, in seiner Herzenssprache. Und da waren ja wahrscheinlich alle möglichen dabei, gell? Ukrainer und Russen und Araber, Berndeutsche vielleicht, hat einer ganz langsam geredet, weiß man gar nicht, ganz verschiedene, Schwäbisch, Badisch, alle waren da am Start und jeder hat es in seiner Sprache gehört. Jetzt waren das natürlich alle Juden oder Menschen mit einem jüdischen Hintergrund, die kannten die Tora, die kannten die Bibel und die wussten auch, okay, da steckt aber noch mehr dahinter, gell? Diese vielen Sprachen, warum gibt es überhaupt so viele verschiedene Sprachen? Da ist ja erzählt uns die Bibel eine Geschichte, ein Ereignis, wie Menschen einen großen Turm bauen wollen und in ihrer Hybris, in ihrer Selbsterhöhung, sagt Gott, so geht es nicht und er verwirrt die Menschen, indem er ihm ganz verschiedene Sprachen gibt. Und plötzlich herrscht eine große Sprachenvielfalt. Und diese unterschiedlichen Sprachen, die trennen die Menschen voneinander, gell? Die führen zu Spaltung, die führen zu Trennung, die verhindern, dass Menschen einander begegnen. Wir leben, was das anbelangt, ja schon fast in apokalyptischen Zeiten, gell? Wenn man hier mit dem Handy, mit KI, die Predigt in allen Sprachen, wie man sich es nur vorstellen kann, hören kann. Aber am Ende trennt es uns eben doch, wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Letzten Sonntag war ich hier im Gottesdienst, gehe da an einen Tisch, sehe da zwei Männer stehen, gehe da hin und will mit denen ins Gespräch kommen. Jetzt stellt sich raus, es sind Kolumbianer. Und ich kann kein Spanisch, aber ich kann Englisch, aber die können kein Englisch. Wir haben uns angeschaut und dann bin ich wieder gegangen. Was soll ich denn machen? Ich könnte sie vielleicht noch küssen, aber das habe ich mich dann auch nicht getraut. Bin halt wieder gegangen. Das war die Begegnung. Eigentlich frustrierend für sie und für mich. Interessiert mich, wie es in Kolumbien zu und her geht, warum sie überhaupt hier sind. Hätte ich gerne mich darüber unterhalten. Es war nicht möglich. Die Sprache hat uns getrennt. Da war keine Begegnung möglich in diesem Moment. Und jetzt kommt der Geist. Und was wirkt der Geist? Er wirkt, dass Menschen zusammenkommen. Es ist ein, ich nenne es jetzt mal, Geistesanliegen. Ein Geistesanliegen, ein göttliches Anliegen, dass Menschen eben nicht getrennt sind voneinander. Mir scheint, das ist überhaupt das wichtigste Anliegen von Gott selbst. Er will, dass wir nicht mit ihm getrennt sind, dass wir mit ihm in einer guten Beziehung sind. Deshalb schickt er Jesus, stirbt er und so weiter. Und er will, dass wir auch untereinander nicht getrennt sind, gell? Dass da Nähe möglich ist, dass wir uns begegnen können, dass wir uns nahe sein können. Das Anliegen des Heiligen Geistes ist Nähe, verbunden sein, zusammen sein, eine Einheit bilden. Natürlich ist es dann hier in Ulm, Bahnhof, Riesenaufregung, Riesengeschrei. Was ist das? Morgen zum Neuen, alle Sprachen, die predigen da wie wild umeinander. Und dann steht Petrus auf. Über den haben wir ja schon einiges gehört jetzt in unserer Predigtserie. Und er erklärt, was passiert. Er sagt, hier erfüllt sich eine Prophezeiung. Ihr erlebt gerade Endzeit. Ihr erlebt gerade das, wovon die Propheten immer gesprochen haben. Jetzt wird's wahr. Es ist eine Prophezeiung von Joel, von der Geistausgießung über alle, die sich hier erfüllt. Und dann beginnt Petrus zu predigen. Ich schätze mal auf Aramäisch, aber ich weiß es nicht so genau, aber zumindest verstehen es alle. Und die Predigt endet und gipfelt dann in der Aufforderung, dann, ihr lieben Leute, kehrt jetzt um. Kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Also, und die Taufe ist ein Bekenntnis, gell? Lasst seinen Namen über euch aufrufen und bekennt euch zu ihm. Geht zu Jesus, stellt euch zu Jesus, stellt euch auf diese Seite des Messias. Gell? Und jeder und jede im Volk, jeder kann das tun, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben. Gell? Dann wird die Beziehung mit Gott kommt wieder ins Lot und er wird euch seinen Heiligen Geist geben. Jeder bekommt den Heiligen Geist. Jeder, der umkehrt und sich zu Jesus bekennt, wird den Heiligen Geist erhalten. Jeder. Und dieser Geist hat eine Energiewirkung, eine Kraftrichtung. Er will eines, Begegnung, Versöhnung, dass Menschen wieder zueinander finden, dass Menschen wieder zueinander kommen. Und dann schreibt der Lukas, der das alles aufgeschrieben hat, der Arzt als Fazit sozusagen unter die Pfingstgeschichte. Gell? Er nimmt da einfach unter dieses Pfingstereignis, zieht einen Strich drunter und dann schreibt er noch als letzte Botschaft sozusagen, als Zusammenfassung, schreibt er, viele nahmen seine Botschaft an, die Botschaft von Petrus, und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Die wurden hinzugefügt an einem Tag. Muss man sich mal vorstellen. Morgens um 8:30 hat noch keiner eine Ahnung, was passiert. Gell? Die holen sich da ihr Croissant, ihren Kaffee, sitzen da beieinander und am Abend besteht die Gemeinde aus 3.120 Menschen. Das ist ein Wachstum von 2.500%. Habe ich jetzt nicht im Kopf ausgerechnet, sondern ich habe mich natürlich vorbereitet. Das ist ja klar. Aber so schwierig ist es tatsächlich nicht. Kann man auch im Kopf rechnen. 2.500% Wachstumsrate für die Gemeinde. Das in einem Tag. Das macht mir übrigens viel Hoffnung für die Kirche als Ganzes. Wir wissen nie, was passiert, wenn wir morgens aufstehen. Und wir wissen nie, welchen Zug, welchen Move Gott macht. Wir wissen nie, was uns erwartet. Wir wissen nie, wo der Geist plötzlich weht und was sich noch ereignen wird. Überraschungen sind immer möglich. Und mit unserem Gott sind noch viele, viele schöne, überwältigende, krasse Überraschungen möglich. Jetzt kann man fragen, okay, Ist ja interessant, die Formulierung, die Lukas hier benutzt. Die Menschen wurden zur Gemeinde hinzugefügt. Und diese Formulierung benutzt er nicht nur einmal, allein in Kapitel 2, 2 oder 3 Mal. Eigentlich ständig. Lukas sagt, die Menschen wurden hinzugefügt. Das ist eine passive Formulierung. Was ist aktiv? Aktiv ist das Bekenntnis zu Jesus. Ich bekenne mich zu Jesus, ich entscheide mich für die Taufe. Das ist aktiv. Passiv, was dann passiert, was an mir passiert, was mit mir passiert ist, ich werde hinzugefügt. Hinzugefügt. Also wie wächst die Gemeinde? Und wir sind ja immer noch in der Predigtserie, wie Gott Gemeinde baut. Wie wächst die Gemeinde? Petrus ist nicht rumgelaufen mit einem Aufnahmeformular und hat gesagt, naja, also ist jetzt schon wichtig, wer mit Jesus unterwegs ist, der braucht auch noch andere, weil alleine funktioniert das nicht so. Das ist wie mit dem Fitnessstudio, gell? Das hilft halt, wenn andere auch trainieren. Da trainiert zwar jeder für sich, aber doch irgendwie zusammen. So ist Gemeinde. Und ich habe hier eine ziemlich coole Gemeinde, die Gemeinde von Jerusalem. Da ist auch die Flatrate relativ günstig. Gell? Da müsst ihr nicht mal den 10. geben, da reicht auch der 11. Das passt auch bei uns. Gell? So macht der das nicht. Der sagt, der tritt nicht auf und sagt, ja, die Gemeinde ist jetzt noch ein Add-on, gell? Noch was, was dazugehört, was man halt auch noch braucht, vielleicht brauchen könnte, noch obendrauf, gell? Zum schönen Leben. Ich und Jesus, gar nicht. Die werden von Gott hinzugefügt. Da wird gar keiner gefragt. Jeder, der sich zu Jesus bekennt, jeder, der mit Gott unterwegs ist, jeder, der diesen Heiligen Geist hat, ist automatisch hinzugefügt. Das passiert von Gott, das ist seine Wirkung. Da gibt es keine Wahl, da gibt es keine Entscheidung, das ist kein Add-on. Das ist nicht einfach so, ja, Fitnessstudio-Abo oder was weiß ich, was wir da für Bilder haben von Gemeinde. Gell? Das klingt oft so harmlos, gell? So vereinsmäßig. Wir sind natürlich als rechtlich unsere Gemeinde jetzt hier als Verein organisiert und dann kommt man irgendwie auf die Idee, wir machen das ja Ehrenamt. Ehrenamt muss Spaß machen, weil es ist ja immer am Wochenende und alles, was am Wochenende ist, muss Spaß machen. Und dann wird das so ein Verein. Aber Gemeinde ist kein Verein, in dem man rein kann oder raus kann. Gott fügt hinzu, und zwar alle, die den Heiligen Geist haben. Und dann kann man noch sagen, mit wem wächst denn, wer kommt denn da dazu? Wer? Ja, alle, die da sind. Allen voran die Kreter, gell? Die Fresser, die Löwen, die rumliegen. Allen voran die. Und dann gibt es noch ein paar Ägypter und noch Italiener und alle. Sie werden automatisch hinzugefügt und bilden eine neue Einheit. Und mir ist wichtig, dass wir verstehen, dieses hinzugefügt werden ist eben mehr als ein Eintritt in irgendeinen Verein. Ich würde sagen, es ist eine mystische Verbindung, die sich da an uns ereignet. Eine mystische Verbindung. Jeder, der diesen Heiligen Geist bekommt, weil er sich zu Jesus bekennt, wird Teil von was viel Größerem. Jesus sagt mal, wenn ein Mann Vater und Mutter verlässt und sich mit seiner Frau anhängt und die beiden sich verbinden, dann sind die ein Fleisch. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen, gell? Weil diese Verbindung so eng ist und so tief. Und wenn Menschen sich trennen, manchmal gibt es ja Gründe, die das auch nötig machen, dann ist das wie wenn man einen Schnitzel auseinanderreißt, gell? Das ist furchtbar schmerzhaft, da geht ganz viel kaputt, weil das so verbunden ist. Und genau dieses Bild benutzt Paulus für die Gemeinde. Auf dieser Ebene sind wir hier unterwegs. Auf dieser Ebene sind wir hier unterwegs im Zusammen, im Hinzugefügtsein. Paulus schreibt es mal, gibt es einen schönen Vers dazu, das wäre der nächste. Denn wir alle, und jetzt kommt wieder Multikulti erstmal, Vorrede, gell? Wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe, gell, lasst euch taufen und bekennt euch zu Jesus, durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und auch mit demselben Geist erfüllt worden. Also wir sind Teil von einer neuen Einheit und aus einer, ich sage mal, spirituellen, mystischen Perspektive sind wir verbunden, sind wir alle miteinander verwachsen, bilden einen neuen Leib. Weil wir alle den einen, denselben Geist haben. Und dieser Geist klebt uns zusammen, fügt uns zusammen. Nicht wir. entscheiden. Gehöre ich dazu oder gehöre ich nicht dazu? Wie vermessen. Wie vermessen zu sagen, ich kann mir das aussuchen. Gar nicht. Gott fügt uns zusammen. Wir sind erfüllt mit dem einen Heiligen Geist. Der klebt uns zusammen zu einem neuen Körper. Und Jesus manifestiert sich durch uns in dieser Welt. Komplett abgefahren. Gell? Jesus bekommt wieder einen Körper. Der dann in den Himmel gefahren ist, bekommt durch die Gemeinde, die durch den Heiligen Geist zusammengefügt hat, wieder einen Körper in dieser Welt. Und wir sind Teil von diesem sichtbaren, spürbaren, fühlbaren, hörbaren Körper von Jesus in dieser Welt. Ja? Komplett krass. Und mir ist wichtig, dass wir verstehen, das ist nichts, was irgendwie auf einer ganz großen Ebene sich bewegt. Wenn wir von Kirche und Gemeinde reden, dann gehen wir meistens so auf die Ebene 2. Ja, das wäre wie wenn ich sage, ja, ich heiße Daniel Blessing. Ja, ja, klar, ich bin Teil der weltweiten Blessing-Familie. Ja, klar. Ich habe geheiratet, meine Frau heißt Bär mit Nachnamen und jetzt bin ich auch Teil der weltweiten Bärenschaft. Ja. Ja, das stimmt. Und wenn ich irgendwo in Afrika einen Mensch treffe, der Bär heißt oder Blessing, dann bin ich mit dem sehr verbunden. Aber der eigentliche Trick ist, dass ich sehr konkret eine Frau habe, ich habe Kinder, ich habe Eltern, ich habe Verwandte, die auch so heißen und mit denen bin ich ganz konkret verbunden. Und mit der Kirche, mit der Gemeinde ist es dasselbe. Wir sind nicht nur hinzugefügt zu einem unsichtbaren globalen Mysterium, sondern jeder von uns, der sich zu Jesus bekennt, ist zu einer ganz konkreten Ortsgemeinde hinzugefügt. Da gibt es Menschen mit Namen und Gesichtern und dem eigenen Körpergeruch. Zu denen gehörst du dazu, zu einer ganz konkreten eigenen Gemeinschaft. Die Mönche im 4. Jahrhundert, das war die Zeit der Völkerwanderung, als der Benediktinerorden gegründet wurde, die haben gesagt, wir müssen feste Orte haben. Feste Gemeinschaften. Wir können nicht immer davonrennen. Feste Gemeinschaften. Stabilitas loci hieß das auf Lateinisch. Wir in das Kloster, in das ich eintrete, bleibe ich, bis ich entweder abgerufen werde von Gott oder vom Abt. Ansonsten bleibe ich da drin. Und so verstehe ich das mit der Gemeinde auch. Jeder von uns ist in eine konkrete Gemeinschaft hineingerufen und berufen. In meinem Fall ist es die Lindenwiese, bis auf Weiteres. Gell? Vielleicht ruft der Herr mich auch mal noch woanders hin. Aber das sind die Menschen, gell? Mit denen bin ich unterwegs. Die sind hinzugefügt, das habe ich nicht ausgesucht. Die hat der Heilige Geist selbst hinzugefügt. Gell? Und ich wurde euch hinzugefügt. Kann man auch gut finden oder schlecht, jetzt bin ich halt nun mal da. Es ist halt so, gell? So sind wir alle einander zugefügt. Und mein Eindruck aus vielen Gesprächen, auch aus seelsorgerlichen Gesprächen ist, gell, wenn man seine erste Ortsgemeinde verlässt, gell, und da im Schmerz geht oder mit einer Wunde geht, dann ist man eigentlich dann irrlicht doch mal als Christ so durch die Gegend und versucht irgendwie wieder das zu finden, was nicht heil ist und wird es nicht finden, gell, weil man eigentlich weiß, wozu man gehört und dass es hier noch Versöhnungsarbeit zu tun ist. Das ist konkret. Gemeinde ist nichts Abstraktes. Und was ist das Anliegen vom Heiligen Geist? Menschen zu verbinden, Menschen zusammenzubringen. Und somit wird jeder, der sich zu Jesus bekennt, Teil eines neuen Volkes, einer neuen Familie, wenn man so will, eines neuen Körpers. Und er verliert Heimat und gewinnt Heimat. Wir verlieren unsere irdische Heimat in dieser Zeit, wenn man so will, und wir gewinnen die Heimat, die wir dann erwarten von der Zukunft. Als Volk sind wir hier in der Fremde. Niemand ist hier wirklich daheim. Das ist nur Übergang, nur Übergang. So wie der Bahnhof in Ulm. Man geht rein und man geht raus. Und für einen Moment ist man halt da drin und da begegnet man ganz vielen verschiedenen Menschen. So sind wir hier auch in dieser Welt. Das ist nicht die Endstation. Wir warten auf die Zukunft, auf die neue Welt, die von Jesus und mit Jesus hierher kommen wird. Wichtig ist mir auch, dass wir verstehen, durch dieses Hinzugefügtwerden zu diesem Leib, werden wir auch eingefügt in eine neue Ordnung. Wir haben mal folgende Situation. Jesus ist irgendwo am Predigen, ganz viele Leute sind um ihn rum, gell? Die Bude ist rammelvoll. Und die Mama von Jesus denkt, der spinnt jetzt. der ist irgendwie, jetzt ist er wirklich übergeschnappt. Gell? Und die organisiert die Brüder von Jesus und die sagen, wir holen den da raus. Den müssen wir einweisen oder wegsperren, aber so geht es nicht mehr weiter. Gell? Und dann gehen sie da in das Haus, Jesus predigt und die Mama sagt, schick denn irgendeiner der Anwesenden und sagt, geh mal bitte zu Jesus und sag, deine Mama steht da, also du sollst rauskommen. Und die Antwort von Jesus ist, vor allem sagt er das, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Wer ist das? Und er sah auf die Leute, die um ihn herum saßen und sagte, das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Die Menschen, die gemeinsam hier mit mir den Willen Gottes tun und im Moment ist der Wille Gottes hier für ihn zu predigen, die sind meine Familie. Das heißt nicht, dass Jesus ein Problem mit seiner Familie hatte. Gell? Wer sich an Karfreitag erinnert, an die Kreuzigungsszene, da organisiert Jesus noch im Sterben, dass seine Mutter versorgt ist. Gell? Er kümmert sich um seine Mutter, er liebt seine Mutter, er liebt seine Brüder und seine Schwestern. Das ist nicht der Punkt. Aber wo es zum Konflikt kommt, setzt er die Gemeinde über die Familie. Und deshalb würde ich sagen, und das ist ein bisschen heikel, das Schema. Und das könnte natürlich nachher wieder Stress geben, aber mir ist wichtig, manchmal muss man da ein bisschen klar sein, im Wissen, dass das Leben ein bisschen komplizierter ist. Aber ich würde sagen, vom Schema her ist es genau richtig. Das ist die Ordnung, der wir als Christen folgen. Zuoberst steht Jesus. Und dann kommt die Kirche, die Gemeinschaft, zu der ich hinzugefügt wurde, die man auch als die Herausgerufenen übrigens bezeichnet. Und dann kommt die Familie und dann kommt das Volk. Wenn mich meine Kirche, meine Gemeinde in Konflikt mit Jesus bringt, dann entscheide ich mich für Jesus. Wenn mich meine Gemeinde in Konflikt mit meiner Familie bringt, entscheide ich mich für die Gemeinde. Und es macht auch Sinn, es macht auch Sinn. Glaube vor Blut. Glaube vor Blut. Das Ewige vor dem Irdischen. Was ist das Ewige? Jesus und die Gemeinde. Und was ist das Irdische? Die Familie, das wird aufhören. Leider, ehrlich gesagt. Ich wäre auch gerne im Himmel verheiratet, aber ist wohl nichts. Und das Volk wird auch aufhören. Ich habe hier vorher eine Batterie an Völkern aufgezählt. Die gibt es alle gar nicht mehr. Gell? Die sind weg. So ein Volk ist kein Gebilde für die Ewigkeit. Auch wenn man es manchmal meinen könnte. Irgendwann wird es das deutsche Volk nicht mehr geben. Nicht, weil das irgendwie, sondern da gibt es halt andere Völker. Gell? Vielleicht erhebt sich das schwäbische Volk und dominiert die ganze Welt. Keine Ahnung, weiß man nicht, was alles noch kommt. Wir wissen es nicht. Aber das ist irdisch, das ist weltlich, das vergeht. Und wir sollten unsere Prioritäten richtig setzen. Auf das Ewige. Gell? Auf das, was unendlich ist. Und das, was zu Gott gehört. Und es ist Jesus und es ist die Gemeinde. Und es ist nicht die Familie oder das Volk. Trotzdem natürlich, trotzdem bin ich gerne Deutscher und soll das auch sein. Das ist ja keine Frage. Und ich bin gerne in meiner Familie und ich gebe da alles dafür. Und ich will mich auch für mein Volk einsetzen und ich will das auch gerne tun. Aber nicht, wenn es mich in Konflikt führt mit der Kirche, mit der Gemeinde oder womöglich mit Jesus selbst. So, und ich meine, das ist auch die Antwort auf das Problem, mit dem ich eingestiegen bin. Es kann gelingen, in der Gemeinde, als Ukrainer und Russen, als Deutsche und Polen, Serben und Kroaten, egal wer gerade im Krieg liegt, Amerikaner und Iraner, in Frieden miteinander leben. Es kann gelingen. Wo? Da, wo Jesus im Zentrum steht und wo man bereit ist, das Stammesdenken, dieses elende nationalistische Stammesdenken, das uns so beherrscht, nach wie vor, hinter sich zu lassen. Nicht gegen Volk sein, nicht gegen eine nationale Identität, aber es gibt Dinge, die sind höher und wir sind eingefügt in eine höhere Ordnung. Und so kann es gelingen. Für die Welt habe ich wenig Hoffnung, die wird immer zerrissen bleiben. Gell? Und diese Wut, die ich da meine wahrzunehmen, die wird sich auch irgendwann entladen. Aber für die Gemeinde habe ich viel Hoffnung. Gell? Wir können Hoffnungs- und Heilungsorte für eine wütende, für eine zerrissene Gesellschaft werden. Und wir können zeigen, wie es geht. Warum? Weil wir eingefügt sind in eine höhere Ordnung. Und manchmal, das ist das Allerschönste, da kann man das sogar erleben. Da kann man erleben, ja, ich gehöre zu diesem Volk. Julia hat uns schön berichtet, wie sie es im internationalen Kontext erlebt hat. Ich habe es auch erlebt, Vor wenigen Tagen habe ich jemanden besucht aus unserer Gemeinde. Der ist weit über 80, geht auf die 90 zu, der liegt im Sterben. Und ich bin da hingekommen und habe mir eigentlich mal so Bibeltexte ausgesucht, die ich vorlesen wollte. Und ich frage ihn, soll ich dir was vorlesen? Und er sagt mit schwacher Stimme, ja, Johannes 10, Johannes 10. Ich wusste nicht mal, was da steht, ehrlich gesagt, ein bisschen peinlich, gell, als Pastor. Aber ich habe ja immer mein Handy dabei. Habe dann Johannes 10 vorgelesen und dann wusste ich natürlich sofort, was da steht. Es ist der gute Hirte, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Gell? Und dann lese ich vor und dann steht da in Johannes 10, gell, meine Schafe kennen meine Stimme. Und da habe ich gedacht, stopp, ich frage ihn mal, ob er diese Stimme kennt. Kennst du die Stimme vom guten Hirten? Und er sagt, und er strahlt übers ganze Gesicht, ja, die Stimme kenne ich. Und ich habe gesagt, es kam so aus mir raus, ich kenne diese Stimme auch. Ich kenne diese Stimme auch. Und das hat uns verbunden. Der kommt aus einer anderen Zeit, hat ehrlich gesagt ganz andere Vorstellungen zum Leben und auch zur Gemeinde als ich. Aber da waren wir uns ganz nah. Da waren wir uns ganz nah. Weil wir beide die Stimme des guten Hirten kennen. Und das verbindet uns weit über alle anderen Dinge hinaus. Was machen wir jetzt damit? Mit diesem Pfingsten, mit diesem Sprachwunder, mit dieser Überwindung von Barrieren. Geist schafft Nähe, indem wir dieselbe Sprache sprechen, indem wir denselben Herrn haben. Der Prediger letzten Sonntag, Bernhard, hat uns gesagt, keine To-Do-Listen zu einem Thema Gemeinde, das mag ich auch nicht. Aber eine Sache, die mag ich uns noch mitgeben. Und das ist sehr interessant, wenn man Lukas 2 liest, direkt nach dem Pfingstwunder, steht da ein ganz einfacher Satz. Und ich glaube, das ist die Anwendung von allem. Da steht über diese Menschen, die frisch hinzugefügt wurden zur Gemeinschaft, zu diesem Leib, zu diesem Körper von Jesus. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben beständig. Bleib da, wo du hingehörst. Bleib bei der Gemeinde, bei der Gemeinschaft, zu der du hinzugefügt wurdest. Bleib da. Bete, pfleg Gemeinschaft. Hör die Predigt, bring dich da ein. Das ist dein Platz, das ist mein Platz. Und so haben sie es gemacht. Und von dieser Gemeinde aus wurde die ganze Welt verändert. Amen. So.